Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast vom Adel für den Adel.
Für den großartigen Adel. Hallo liebe Jaco, wie geht's
Hallo,
dir?
Hallo liebe Sam, mir geht's ganz gut tatsächlich. Ich habe mir eben gerade vor unserer Aufnahme die Kommentare zu unserer letzten Folge durchgelesen, die sehr nett waren. Und ich wollte mich nochmal bei allen bedanken. Mir wurde Sam geraten, dass ich mich auch, also wenn man zum Beispiel jetzt eine Situation hat, die einen jetzt kurzfristig aktiv belastet, ne, so wie ich das jetzt in der letzten Folge erzählt habe, dass man sich dann auch zum Beispiel einen Coach oder einen privaten Therapiespot buchen kann, weil vielleicht manche Situationen gar nicht eine Langzeittherapie unbedingt brauchen.
Und tolle Idee.
Da wollte ich sagen, danke für den Tipp, das gebe ich nochmal raus, auch an alle anderen, die vielleicht irgendwas erleben, wo sie sagen, puh, okay, da würde ich mir jetzt ehrlich gesagt für die nächsten 4 Wochen kurz einmal Unterstützung wünschen, wie ich dieses Thema angehe, weil es belastet mich sehr doll. Ich habe es tatsächlich, obwohl, also unabhängig von euren Tipps, die ich ja gerade erst gelesen habe, genauso gemacht. Also ich habe jetzt am Mittwoch, also wenn ihr das hier hört, dann war ich schon da, aber ich habe mir eine private Therapiestunde gebucht, weil ich jetzt auch wollte, dass das schnell geht.
Verstehe ich gut. Mhm. Schön. Mhm. Da bin ich gespannt, was du nächste Woche zu berichten hast auf jeden Fall. Fühlst du dich denn besser, schlechter, genauso wie vor einer Woche ungefähr? Oder würdest du sagen, es gab eine Veränderung in dir?
Nein, es gab eigentlich keine Veränderung in mir. Also die Situation, es gibt keine Veränderung an der Situation selber oder an den bestehenden Konflikten. Und ich lebe halt jetzt natürlich meinen Alltag so weiter, aber es ist schon etwas, was, du kennst das bestimmt oder jeder kennt das, wenn irgendein Konflikt besteht, der nicht geklärt ist, dann, schwingt das über den Tag hin so mit. Mal ist es da, mal ist es nicht da und so ist das gerade. Genau, ja. Aber sonst ist alles okay bei mir, ne? Also, ja.
Okay.
Ja. Genau. Aber deswegen bin ich froh, dass ich am Mittwoch mit jemandem darüber sprechen kann, weil ich erhoffe mir dann ja auch immer kleine Tipps, ne? Ich weiß nicht, in jeder Therapie gibt es Tipps, aber ich erhoffe mir immer schlaue Tipps. So.
Ach, das ist immer gut, sich auszutauschen mit einer Person, die professionell ist einfach. Das ist richtig krass, das ist richtig gut.
Ja, es kommt ja auch immer darauf an, was für eine Therapieform du hast, je nachdem, wie die da rangehen. Aber ich möchte dann immer gerne die Frage beantwortet haben, wie würde denn jetzt eine Person, die dieses Problem nicht hat, gesund damit umgehen?
Was ist das denn für eine Therapieform?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Oh Gott, Sam, ich habe so viele Leute angeschrieben und angerufen und ich habe, to be honest, die erste Praxis, also alle, die auf mich positiv wirkten und ich habe den ersten Termin genommen, den ich kriegen konnte. Also
ja,
genau.
Muss am Ende zwischenmenschlich stimmen. Das ist die Chemie, die da alles entscheidend ist, meiner Meinung nach.
Ich habe da auf therapie.de, das ist so eine Seite, immer wenn man irgendwie Therapie und dann so einen Ort dahinter eingibt, dann kommt ganz häufig diese Seite und das Einzige, was ich angeklickt habe, war tatsächlich ADHS. Ich habe es dann später auch wieder rausgenommen, damit noch mehr Leute in Frage kommen. Ich habe nur gedacht, wenn es mit in der Behandlungsliste von dem Therapeuten oder der Therapeutin steht, ist es eigentlich gar nicht so schlecht, weil die wissen dann auch so ein bisschen, wie man so tickt auf manchen Ebenen.
Ja, das ist gut. So, ne? Wenn diese Folge rauskommt, weiß ich auch, wie es mit meiner Diagnose aussieht. Die bekomme ich nämlich morgen, also jetzt Dienstag, wir nehmen heute auf Montag auf. Da bin ich auch schon total gespannt, wie sich das, ob oder ob nicht. Also einfach aus Interesse, so, weißt du? Finde ich auch irgendwie ganz spannend.
Okay, ich bin sehr, sehr gespannt.
Werbung.
Wie ihr alle wisst, sind Sam und ich große Hörbuchfans. Wir sind seit vielen, vielen Jahren BookBeat-Kundinnen und hören uns da durch die Bücherregale. Falls ihr BookBeat nicht kennt, BookBeat ist sozusagen, wir sagen immer, das Spotify oder das Netflix der Hörbücher. Und da findet ihr wirklich alles, was das Ohr begehrt, ne? Also Romane, Sachbücher, romantische Sachen, Biografien, aber auch True Crime und Horror und Fantasy und was man nicht alles gerne so mag. Genau. Und Sam und ich, hören eigentlich immer irgendwas und stellen euch dann was vor, wenn wir was besonders Gutes gefunden haben. Und Sam, du möchtest uns heute was vorstellen.
Ja, Ich möchte euch das Penismuseum vorstellen von Mareike Fallwickel und Eva Reisinger. Das Penismuseum. Ich bin durch einen kleinen Artikel bei uns aus der Heimat, glaube ich, darauf aufmerksam geworden. Das wurde in irgendeiner Bücherei ausgestellt und dann wurde aber von der Politik wohl gesagt, dass das nicht repräsentativ ist und das haben die sich aber nicht nehmen lassen. Dann habe ich gedacht, halt stopp, das Penismuseum, gibt es das vielleicht auch bei BookBeat? Und ja, das gibt es. Das ist letztes Jahr rausgekommen und es ist ein richtig, richtig gutes, lustiges, feministisches Buch, was überhaupt nicht plump ist oder so. Ich weiß nicht, was man sich unter das Penismuseum vorstellt. Es hat mich auf jeden Fall gecatcht. Ich habe reingehört. Es geht um Frauenfiguren, die quasi ausbrechen, die sich nichts mehr gefallen lassen von dem, was die Gesellschaft von ihnen erwartet. Eine Hochschwangere, die eine Affäre hat oder aber eine Frau, die den Penis ihres Mannes heimlich fotografiert und so verschiedene Geschichten, die so ganz leicht miteinander verwoben sind, die immer humorvoll sind. Es ist ein bisschen sonderbar auch, es ist auch ein bisschen kurios. Manchmal hörst du so und du machst nebenbei was und denkst so, irgendwie ist das gerade alles anders. Also es ist auch ein bisschen poetisch, würde ich sagen. Und ich kann es sehr, sehr empfehlen. Ich bin noch nicht ganz durch, erst bei 50%. Aber es ist auch gar nicht so lang. Es geht an die 4 Stunden. Das kann man sich einfach mal so nebenbei durchhören. Und es ist wirklich gut unterhaltsam und richtig toll geschrieben.
Das klingt großartig. Da höre ich auf jeden Fall rein. Ich bin gerade auch auf so einer feministischen Reise auf BookBeat irgendwie. Das kommt sofort
prima,
auf die
dann
Liste.
Können wir uns gegenseitig inspirieren. Hammer. Wir müssen auch mal eine Liste anfangen, muss ich an
müssen
der Stelle
wir.
Mal sagen, eine BookBeat-Liste.
Ja, das stimmt. Und ja, Leute, wenn ihr da reinhören wollt oder in irgendein anderes Buch, was euch gerade so ins Auge scheint, oder wie immer man das sagt, dann könnt ihr das tun und sogar gratis mit unserem Code. Wir haben einen Code, der lautet Tankstelle und wenn ihr den eingebt, könnt ihr 2 Monate lang kostenlos BookBeat-Hörbücher hören. Ihr habt da eine Auswahl von über 1 Million Hörbücher und dann am Ende schauen, ob ihr kündigen möchtet oder in eins der Abo-Modelle übergehen wollt. Das geht bei Studenten los für 4,99 € und je nachdem, ob ihr 20, 50, 100 Hörstunden im Monat wollt, gibt es dann da verschiedene Preisstufen. Gibt übrigens auch ein Familienkonto. Da zahlt dann jeder zusätzliche zum Beispiel nur 4,99 € dafür, dass er auch mit teilnimmt. Das geht, glaube ich, bis zu 5 Personen. Und falls ihr das mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das gerne über uns machen. Wir packen euch aber natürlich den Link zu BookBeat und auch unseren Code wie immer in unseren Linktree, den ihr in der Folgenbeschreibung findet.
Viel los mal wieder. Es wird nicht langweilig bei uns. Es ist schon immer auch ein bisschen Krise, aber es ist auch immer noch ein bisschen Abenteuermodus on, habe ich so das
Gefühl.
Boah,
ja, es ist wirklich eine Mischung, Sam. Also ich weiß, wir haben, glaube ich, schon mal darüber geredet, dass letztes Jahr, letztes Jahr haben irgendwie, mein ganzes Instagram war voll mit Astrologie einfach, weil alle geredet haben über dieses, das, wie war das nochmal, das Jahr, irgendein Jahr endet 2025 und 2026 ist dann das Jahr des Pferdes und das verändert alles oder so. Mhm. Und es klang irgendwie so, als ob letztes Jahr so noch so richtig schlimm wäre und alle schlimmen Sachen noch passieren, die passieren müssen. Und dann 2026 ist so richtig gechillt. Aber ich finde das Jahr schon intensiv, muss ich sagen.
Überall aber. Egal,
ja, überall.
Wo ich mich umhöre, die Leute sagen, so große Veränderungen, die passiert sind, hier sind große Breakups, da ist ein neuer Partner ins Leben, hier ist ein Haus gekauft worden, also ihr heiratet, Kinderwunschgeschichte.
Trennungen um mich rum,
wow.
Überall Trennungen.
Trennungen,
oh,
ja.
Das ist wirklich crazy. Also ich habe in meinem Umfeld wirklich Geschichten, wo ich denke, Nanu?
Nanu?
Nanu? Wieso bist du denn jetzt plötzlich am anderen Ende der Welt? Ich verstehe gar nichts mehr. Du warst doch gestern noch in Frohtheim. Also so ganz kuriose, ruckartige Veränderung.
Ey, ist so, ist bei mir auch so. Und ich finde es voll interessant, weil bei mir diese große Veränderung durch den Auszug zur Mitte des Jahres. Irgendwie ist es für mich richtig geil, dass es Mitte des Jahres ist. Weißt du, wie ich meine? Es ist so ein Wechsel. Jetzt ist der Sommer vorbei und jetzt kommt diese gemütliche Jahreszeit. Ich brauche das für meinen Kopf. Das ist ganz sauber.
Ja.
Ich finde das ganz toll. Das ist so, ist wie Sommerferien sind vorbei und jetzt fängt was Neues an, ein neues Kapitel. Darauf bin ich gepolt und damit kann ich umgehen. Ich bin total bereit und gespannt und auch ängstlich, aber das ist genau der richtige Zeitpunkt jetzt. Ich spüre das so tief von innen. Das ist so unglaublich.
Ja. Aber Sam, soll ich dir mal was sagen? Boah, und ich weiß nicht, ob ich von dir dafür auf die Schnauze kriege oder irgendwer anders jetzt gerade zuhört und sagt, Jaco, halt doch dein Maul. Ich freue mich total auf den Herbst. Ich kann es kaum abwarten.
Ja, so ein milder, schöner Herbst mit Sonne. Aber ja, ich bin ganz bei dir, Jaco. Soll ich dir ganz genau sagen, warum? Das ist der wirklich wenigst genutzteste Sommer ever. Ich gehe nicht in die Sonne, ich gehe nicht richtig schwimmen, weil du kannst nicht in die Sonne gehen mit so kleinem Baby und versuchst das irgendwie alles so vernünftig zu machen. Ich nehme zwar viel mit, aber es ist auch so, die Tage sind lang, sagen wir es mal so. Die Tage sind sehr lang.
Die Tage sind lang.
Ein bisschen Leichtigkeit ist auch mit da und ich liebe das im Flipflops rumlaufen. Aber ich bin auch nicht abgeneigt. Einfach auch, weil ich weiß, dass dann alles anders sein wird.
Bei mir ist es auch gerade so, Sam, mit Sommer verbinde ich ja auch so ein bisschen dieses, zum Beispiel sowas wie Fahrradfahren oder Rollerfahren und Freibad und Wasser und so, weißt du, so ein bisschen Sommerferien-Feeling. Aber irgendwie ist mir danach auch gerade gar nicht so. Nee, irgendwie nicht.
Wonach ist dir denn?
Nach Herbst ist mir gerade tatsächlich.
So kuschelig Herbst und so?
Ja, also ich bin gerade so wirklich, oh Gott, dass ich das mal alles sage, ne? Ich bin hier gerade so in meinen Routinen drin. Ich finde auch gerade so ein bisschen rumarbeiten und so ein bisschen rumhaushalten in so einer okayen Geschwindigkeit irgendwie auch ganz. Ich habe jetzt gar nicht so das Bedürfnis, groß auszubrechen oder irgendwie, dass ich so denke, oh nein, ich bin nicht draußen. Das habe ich gerade irgendwie gar nicht so. Keine Ahnung, ja. Also es ist okay, so wie es ist, aber ich habe letztens gedacht, ach, jetzt mit so einem kleinen Jäckchen und so einer Wärmflasche und draußen ist ein bisschen kühler, kann ich mir auch ganz gut vorstellen.
Für mich ist die perfekte Temperatur draußen, also aktuell stadtbedingt, eine Jeanshose mit Flipflops, ein Top und man hat noch eine Bluse dabei zum Überziehen, weil es wird noch ein bisschen kühler später mit einem kleinen Lüftchen. Das ist das perfekte Outfit für mich, da würde ich hinziehen. Wenn's das
aber
immer
haben wir das nicht gerade auf eine Art ein bisschen?
Ja, schon ein bisschen, aber Jeanshose ist ein bisschen zu warm gerade. Aber ja, so eine leichte Stoffhose geht schon auch, ja.
Unsere Unterhaltung ist auch so deutsch, Sam, wie wir versuchen einfach das Thermometer auf eine Gradzahl einstellen zu wollen.
Ja, aber eigentlich liebe ich den Sommer gerade. Ich denke mir einfach, ach geil, Flipflops an und raus. Also es ist wirklich so, ich finde es auch gerade schön, ich liebe das in der Stadt gerade auch einfach, weil so viel Trubel ist und weil so viel zu sehen ist und irgendwie mag ich das gerade total gerne, hier so viel zu sehen und irgendwie viel draußen zu sein, auch wenn ich es nicht so richtig nutze im Sinne von schwimmen gehen und planschen gehen, was ich halt vermisse, aber nächstes Jahr halt wieder. Oder vielleicht muss ich doch einfach selbstsicherer werden oder den Ort finden, the place to be finden, wo ich mich gerne reinfallen lasse ins Wasser.
Ja, ja. Und Sam, ich habe noch was Neues zu berichten. Ich wusste nicht, ob ich es jetzt, es passt irgendwie weder in den Fun noch in den Abfaktor, deswegen dachte ich erzähle es dir so. Weil das jetzt auch irgendwie komisch ist, wenn ich das jetzt diese Folge nicht erzähle und es kommt nicht zur Sprache, dann ist es vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge plötzlich so doll, ne? Ja. Ich war in einer Kinderwunschklinik und ich mache tatsächlich nächsten Zyklus eine künstliche Befruchtung. Eine richtige.
Irre. So wie
im Fernsehen, um Film drin.
Erklär mal, warum kurz. Weil ich habe bei Insta mitgekriegt, dass das Spermiogramm von Kevin ja 1 aus Spitzenklasse ist.
Ja.
Und das ist jetzt einfach nur, um keine Zeit weiter zu verlieren.
Ja, ich muss dir sagen, ich weiß auch nicht so richtig, Sam. Ne, wir sind dahin mit diesem Spermiogramm und wir wussten jetzt gar nicht, was bedeutet das für uns. Mhm. Und es ist jetzt so, also ich kann dir jetzt nicht mal richtig gute Gründe dafür und dagegen sagen, sondern tatsächlich habe ich mich ein bisschen an die Empfehlungen der Ärztin gehalten, wo man natürlich jetzt auch nicht vergessen darf, dass natürlich auch ein Kinderwunschzentrum am Ende eine kleine Firma ist.
Ne? Ja gut, ja, aber die haben ja auch schon einiges an Anfragen. Ja.
Und ich sag mal so, das Wartezimmer, da ist allerdings auch so brechend voll, dass ich jetzt auch nicht weiß, ob sie unbedingt darauf angewiesen sind. Ja, I don't know. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich habe die Ärztin gefragt und sie hat mir gesagt, was für Wege wir gehen können und welchen sie einfach der Wahrscheinlichkeit nach gehen würde. Ne? Ich habe ja schon mal in diesem Podcast erzählt, ich habe eine sehr geringe Eizellreserve. Sie hat mir aber auch gesagt, dass das nichts heißen muss. Sie so, das kann sein, dass sie in einem halben Jahr einen besseren Wert haben als jetzt oder in einem Jahr. Ne? Sie so, nur man weiß es eben nie, deswegen versuchen wir dann keine Zeit zu verlieren. Das ist dann immer das, was wir raten. Einfach vorsichtshalber für jemanden, der einen Kinderwunsch hat.
Ja.
Die Wahrscheinlichkeiten wären nach ihrer Berechnung jetzt damit am höchsten. Man könnte es, wir könnten es jetzt auch einfach zum Beispiel sagen, wir probieren es ein halbes Jahr nochmal ohne irgendwas.
Mhm.
Aber kurz, wir haben dieses Spermiogramm, Sam, bekommen 2-3 Tage, nachdem die Krankenkasse unseren Antrag bewilligt hat. Und die Übernahme der Hälfte der Kosten für eine künstliche Befruchtung hat halt auch ein Ablaufdatum.
Ah.
Und deswegen,
das auch noch, okay.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen könnten, naja, gut, diesen Antrag nutzen wir in einem halben Jahr. Das geht nicht.
Ach so, okay. Wie lange dauert das eigentlich von Beantragung bis,
dass
er durchgewunken
wird? Das geht super
wird?
Schnell. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, kann ich diesen Antrag jetzt nicht nutzen und dann in einem halben Jahr nochmal einstellen und den dann nehmen. Allerdings wäre es dann auch so, wenn wir zum Beispiel, jetzt sagen wir jetzt mal, wir werden nicht schwanger und es liegt nicht nur an Kevin, sondern es liegt auch an mir. Kann ja auch sein. Es sind ja immer nur Vermutungen, woran es liegt, dass wir nicht schwanger werden. Und dann in einem halben Jahr reichen wir nochmal einen Antrag ein, aber da ist Kevins Spermiogramm dann gut, dann würden wir zum Beispiel für die Methode, die wir jetzt nehmen, den Antrag nicht bewilligt kriegen, sondern nur für eine andere Methode. Also es ist ein bisschen komplizierter auf jeden Fall.
Oha.
Und dann habe ich jetzt einfach gesagt, weil ich auch schon darauf eingestellt war, wenn sie mir das empfehlen, dann mache ich das jetzt einfach. Und sie hat gesagt, ja, ich würde Ihnen das von der berechneten Wahrscheinlichkeit jetzt empfehlen.
Und was sind jetzt so die nächsten Schritte? Also wie geht das vor? Was, welche Methode ist das? Was musst du für Medikamente einnehmen? Und wie, ja genau, wie genau läuft das ab?
Also,
weißt du das schon?
Es gibt zwei verschiedene Arten der künstlichen Befruchtung. Die eine heißt ICSI, die andere heißt, ich glaube, IVF. Und der einzige Unterschied ist es, dass bei der einen Methode Eizellen und Sperma einfach in eine Petrischale geworfen werden und dann heißt es go find yourself, so nach dem Motto.
Mhm.
Und bei der anderen wird das halt das Spermium in die Eizelle reingemacht mit einer Spritze. So.
Das ist die ICSI-Methode oder welche?
Genau.
Welche
bitte? Das ist die ICSI-Methode. Genau.
Die dann auch gemacht wird, ne?
Die dann auch gemacht wird, genau. Ich nehme jetzt gerade zur Vorbereitung so eine kleine, also Hormone, Medikamente in diesem Zyklus. Ich bin jetzt quasi in dem Zyklus davor. Und dann habe ich halt meine Tage und dann beginne ich mit diesen typischen Spritzen, die man auch aus Filmen kennt. Das ist eine Stimulation, da werden dann halt, also, soll ich das genau erklären? Ich weiß nicht, interessiert
das
irgendwen?
Hä, safe, das ist mega interessant.
Okay, also es ist so, normalerweise hat ja eine Frau jeden Monat ihren Eisprung, ne? Oder wenn man älter wird, manchmal auch nicht mehr jeden Zyklus, aber so, ne? Immer nachdem, 14 Tage oder so, nachdem man seine Tage hat, kommt dann ungefähr der Eisprung. Und da springt dann meistens ein Ei oder bei manchen Leuten vielleicht zwei. Das sind dann die Leute, wo eventuell auch mal Zwillinge entstehen können. Und im Eierstock, oh Gott, Leute, keine Ahnung, Mann, ich habe im Biologieunterricht nicht aufgepasst, aber da, wo das Ei ist, bevor es springt, ja?
Mhm.
Da sind eigentlich noch mehrere kleine Sachen, Follikel, die sich entwickeln. Und das Dominanteste springt dann meistens.
Mhm.
Und die Behandlung, die ich gerade mache, da wird quasi dafür gesorgt, dass alle Eier, die da gerade sind, also so viele wie möglich, so groß werden, dass sie springen könnten.
Es ist einfach krass, du bist so richtig gedopt.
Genau, du bist quasi eine Eifabrik. Mal richtig, ja. Da wird gedopt. Genau, und kurz bevor du, also, und dann werden diese Eier mit einer Punktion rausgeholt. Das heißt, du bekommst so eine Narkose von 2 bis 3 Minuten. Und dann holen die von unten da diese, wie viele Eier du auch hast, 3 bis 30, was auch immer dabei rumkommt, holen die dann da raus.
Boah, das ist so krass. Ich finde die Medizin so krass einfach, ja, dass das geht. Und das geht ja schon lange, aber das, ich finde es einfach so krass.
Ja. Dann werden die befruchtet mit Kevins Spermien, mit den, der muss dann halt seinen Sperma da abgeben. Das wird dann,
okay, das wird frisch gemacht dann.
Das
so
wird
quasi
frisch gemacht, das wird dann übelst krass gedopt, keine Ahnung, mit 1 Million verschiedenen Sachen. Die, wir haben dann auch einen Wettlauf und die schnellsten und besten werden dann genutzt, um quasi die Eier zu befruchten.
Mhm.
Und dann wird das Ganze halt 5 Tage beobachtet und geguckt, was davon sich weiterentwickelt. So, genau.
Das heißt, in diesem einen Mal werden ganz viele Eier befruchtet und guckt, welches sich am besten entwickelt und das wird dann eingesetzt?
Genau. Also eins, entweder das, was sich am besten entwickelt oder eins der, die sich am besten entwickelt. Also bei manchen Frauen entwickelt sich gar nichts, bei manchen entwickeln sich 3, bei manchen entwickeln sich 8. Da kann wirklich alles passieren. Und dann wird quasi eins eingesetzt.
Und wie viel später wird es dann wieder eingesetzt?
Ich glaube nach 5 Tagen tatsächlich. Ach so,
da wird nach 5 Tagen geguckt und dann wird das direkt wieder eingesetzt. Und wird das dann auch wieder unter einer kleinen Narkose eingesetzt?
Und das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube schon.
Oder vielleicht auch nicht.
Ich
weiß
es nicht.
Wie lange muss man dann warten, ob man weiß, dass es positiv oder negativ ist?
Das ist tatsächlich dann genau so, wie wenn du Sex gehabt hättest. Also du bist dann quasi, wenn das eingesetzt wirst, 5 Tage nach der Befruchtung. Und
okay, krass.
Dann wird quasi dieses Ding, also die Blastozyste heißt das, die dir einsetzen, die wird dann quasi an die Gebärmutterschleimhaut gesetzt und dann nistet die sich entweder ein innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, 24 bis 48 Stunden oder nicht. Und dann kannst du das genauso schnell testen wie halt bei einer, also natürlichen Empfängnis, sage ich jetzt mal.
Okay, du hast jetzt diesen einen Zyklus. Welcher Zyklustag ist heute so ungefähr? Oder bist du, also ist du noch weit weg zu deiner Periode? Bist du aufgeregt?
Ich gucke mal gerade. Ich bin jetzt an Zyklustag 20. Mein Zyklus ist jetzt nicht so lang. Ja, doch, so in 10 Tagen fange ich mit der Stimulation an. Ja.
Bist du aufgeregt deswegen?
Nee, nicht so.
Krass. Und wegen der Hormone, gibt es da irgendwelche Nebenwirkungen? Wurde dir da schon was gesagt, dass sich das irgendwie auswirkt?
Ich nehme ja jetzt gerade schon Hormone. Da hatte ich habe ja immer Schiss vor diesen Sachen. Die sind aber tatsächlich gar nicht schlimm.
Mhm.
Ganz im Gegenteil, Sam. Ich habe das Gefühl, die lassen mich, machen mich ein bisschen fitter. Das sind Hormone für Wechseljahre. Ich habe das Gefühl, so ich bin eigentlich in der 2. Zyklushälfte, aber ich habe das Gefühl, die schicken mich halt so ein bisschen in die 1. Zyklushälfte wieder rüber.
Hä, voll geil.
Da ist halt Östrogen mit drin, ne? Genau, und das mit diesen Spritzen, das kann ich nicht sagen. Ich habe mit Frauen gesprochen, die gesagt haben, sie haben es mega gut vertragen. Es gibt Frauen, die kriegen übelst krasse Stimmungsschwankungen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass bis jetzt, ich will das auf gar keinen Fall verharmlosen, Leute, ne? Aber bisher habe ich alles besser vertragen, als ich gedacht habe, weil ich sehr große Angst vor vor alles habe, was ich so an Medikamenten meinem Körper zuführe.
Richtig gut. Ey, viel besser als andersrum, weißt du?
Ja, es ist irgendwie so verrückt. Es fühlt sich so extrem an, auch ein bisschen das zu erzählen, ehrlich gesagt. Für mich ist das jetzt gerade einfach so, wir probieren das jetzt aus, aber wenn ich das so ausspreche, fühlt sich das alles sehr extrem an. Da bin ich mir auch nicht sicher, empfinde ich es wirklich als extrem oder ist es so ein bisschen auch meine Prägung, dass Frauen, die sowas machen lassen, extreme Wege gehen. Also verstehst du, wie ich das meine? Aber ja, ich probiere das jetzt mal aus und berichte.
Ja, also ich finde extrem, ja, extremes hört sich so negativ an gerade oder so dolle einfach. Ich finde, es ist halt einfach, es hat auf natürlichem Weg nicht geklappt, man weiß sich zu helfen.
Ja, ich bin jetzt in dem ganzen Prozess irgendwie drin. Und das ist übrigens auch das Herausforderndste für alle, die vielleicht irgendwann mal in einer Kinderwunschklinik landen. Das Herausforderndste ist tatsächlich, dass ihr das alles, also das muss man halt alles selbst entscheiden, ne? Da gibt's nicht Ärzte, die dir sagen, das machen wir jetzt und das machen wir nicht, sondern das und das empfehlen wir, was wünschen sie sich, und du musst auch selbst entscheiden, wie viele Runden möchte ich davon machen? Möchte ich das einmal machen? Manche Paare machen
das
10-mal. Das
kann man ja auch gar nicht im Vorfeld sagen. Ja. Es kommt ja echt drauf an. Weil ich würde ja auch sagen, mit jedem Schritt ändert sich ja wahrscheinlich auch das Gefühl. Und dann ist man natürlich, also ich glaube nicht, dass man jetzt schon sagen kann, ich mache das 3-mal und dann ist Ende im Gelände, weißt du, sondern man guckt dann halt, wie weit ist man denn im Prozess dann auch schon angekommen oder wie sehr will man das dann doch und will nicht aufgeben und so. Ich glaube, das wird sich einfach zeigen.
Ja, also es ist halt so crazy, weil wir hatten zum Beispiel Ergebnisse, als wir da angekommen sind, mit denen hätten wir nicht schwanger werden können, gefühlt. Also vielleicht irgendwann in den nächsten 5, 6 Jahren irgendwann mal, mit Glück, ne, weil da doch ein Spermium doch mal sich durchgesetzt hat oder so. Dementsprechend war es total klar, dass wir das machen. Wenn du dann aber plötzlich, und davon gibt es ja sehr viele Paare, ne, die, wo zum Beispiel die Ergebnisse auf beiden Seiten Bombe sind und die denken sich nach 3 Jahren, warum passiert hier nichts, wo es einfach keine Erklärung dafür gibt. Und da dann zu entscheiden, und da waren wir ja jetzt auch, dass wir jetzt plötzlich beide gute Ergebnisse haben, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht, das sind schon, da denkt man sich, okay, das ist jetzt eine große Entscheidung.
Verstehe ich gut.
Ja. Aber ja, ich dachte, ich erzähle das hier irgendwie mal.
Ich finde es übelst krass und gut, dass du das auch erzählst und auch teilst, weil ich glaube, damit nimmt man ganz vielen Personen die Angst und auch die Hürde, das vielleicht auch einfach mal auszuprobieren, statt im stillen Kämmerchen zu überlegen, oh nein, wieso hat es denn wieder nicht geklappt, und da irgendwie vielleicht auch frustriert zu sein oder so, sondern da einfach irgendwie versuchen, locker ranzugehen. Ich glaube, das ist halt nach wie vor die allerbeste Geschichte, um schwanger zu werden.
Ja, und ich möchte auch so ein bisschen dieses Tabu darunter nehmen, sondern auch so ein bisschen die Scham, die damit einhergeht, weil ich das Gefühl habe, es gibt viele Paare, die auf diesem Weg leiden, ne? Es gibt Frauen, die in diesem Zuge Fehlgeburten erleiden oder immer wieder Versuche haben, die nicht klappen. Und da ist sehr viel Leid auch auf diesem Weg, aber es gibt auch sehr viele Paare, wo das Leid zum Beispiel auch nicht so groß ist oder gar nicht da ist. Also einfach mal so ein bisschen die Bandbreite zu zeigen. Und das meinte ich eben mit diesem, es wirkt so extrem, weil ganz oft nur extreme Beispiele in die Öffentlichkeit geraten, sodass viele Frauen denken, naja, ich werde jetzt schon richtig lang nicht schwanger, aber ich möchte eigentlich gerne Familie gründen, aber ich kann ja jetzt nicht in eine Kinderwunschklinik gehen. Dafür müsste ich ja viel verzweifelter sein. Und damit möchte ich gerne ein bisschen brechen, dass das am Ende auch einfach Ärzte sind.
Ja. Das finde ich gut und das finde ich auch richtig. Ja, das ist genauso wie sich Therapie suchen am Ende des Tages. Man muss nicht total verzweifelt am Boden liegen. Nee, das muss gar nicht so sein. Man kann auch im Vorfeld schon sagen, nee, ich würde das gerne aufräumen und angehen. Warum denn nicht? Man muss ja nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ey, ohne Scheiß, das ist total wichtig.
Ja, genau. Ja, gut.
Ja, so Jaco, ich bin so gespannt. Ich habe heute darüber nachgedacht. Ich weiß nicht warum, und ich habe gedacht, krass, es könnte jetzt irgendwann immer zwischendurch so sein, dass Jaco dich einfach anruft und dir das sagt. Ich hoffe nicht, dass du mir einfach eine WhatsApp schreibst. Ich bin verlobt. Wusstest du das?
Okay, ey, ich war echt ganz schön traumatisiert zu dem Zeitpunkt. Da muss man mir verzeihen, dass ich merkwürdige Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe.
Oh, krass. Ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich dir erzählt habe, dass ich schwanger bin.
Also ja, das war auch nicht so geil.
Nee, das war ja auch nicht freudig. Das war ja nicht es war ja nicht positiv bei mir.
Ja.
Es war ja mit ganz viel Angst verbunden.
Das begann mit, ich muss es dir ja jetzt sagen.
Guck mal, weil ich nicht drüber reden wollte, weil ich Angst hatte, dass was passiert. Das war auch richtig gestört alles, ey. Oh mein Gott.
Manchmal sind solche Dinge, manchmal ist es einfach so. Ne? Es
verläuft. Und ich bin ja eigentlich ein Plappermaul, ne? Ich bin ja eigentlich eine, die gerne teilt und irgendwie auch nicht mit Geheimnissen irgendwie so rumfummelt. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich mag das eigentlich, dass es auf allen Seiten geklärt ist. Aber wenn, manchmal gibt es halt so Trigger, da kann man nicht, ne? Da geht's einfach nicht. Auch wenn du willst, dann funktioniert es einfach nicht. Und das war auf jeden Fall einer. Ich wünschte, ich hätte das anders. Ich habe Video-Reactions von meiner Familie, wo ich es das erste Mal erzähle. Und das war so schön. Und dann war es aber so komisch, dass, wie ich es dann beim letzten Mal erzählt habe, das hat sich nicht gut angefühlt alles. Das ist voll verrückt, weil das war jetzt das Mal, wo es eigentlich am schönsten war. Und ich finde es auch, jetzt wenn ich so darüber nachdenke, auch nochmal diese Schwangerschaft, wo deine Hormone ja eigentlich relativ, wobei es stimmt gar nicht, die sind nicht konstant, aber ich habe mich ja richtig badass-mäßig gefühlt während der Schwangerschaft. Also diese Konstante, kein PMS haben, keine Periode haben, irgendwie sich auf sein Gefühl verlassen zu können, das ist schon übelst nice. Auch wenn man ein bisschen emotionaler ist zwischendurch, aber es ist voll auf so eine angenehme Art und Weise. Es hat sich sehr gesund angefühlt, muss ich sagen. Es war schon geil.
Ja, das glaube ich. Das habe ich schon häufiger gehört. Also da gibt es natürlich auch so und solche Berichte, ne? Aber das habe ich schon häufiger gehört.
Aber das war das, was mich am Ende gerettet hat, weil alles davor war richtige Grütze und dann kam das, was irgendwie voll schön war und empowernd und sich irgendwie gut angefühlt hat. Also so rein vom Körperlichen zu sehen, diesen Prozess so mitzuerleben, das hat mich auf jeden Fall geheilt dann an der Stelle. Und deswegen ist es ganz gut gewesen, so wie es also das heißt, gut war es gar nicht. Es war very traumatizing, aber jetzt im Nachgang kann ich das alles ein bisschen besser einordnen und finde deswegen sehr gut, wie du das machst, wie du damit umgehst, weil wenn ich das gehabt hätte, jemanden, der so locker damit umgeht wie du, dann hätte ich ja vielleicht auch, wäre ich offener damit umgegangen oder hätte vielleicht eher den Schritt gewagt und so.
Ja, ich muss aber auch dazu sagen, Sam, weil du eben meintest, es könnte jetzt jederzeit passieren, dass ich anrufe und dir sage, dass ich schwanger bin. Ich habe gestern mit Kevin drüber geredet und bei uns beiden gleichzeitig passiert etwas, was ich so, und bitte schreibt mir, falls es euch auch so erging, aber so einen Bericht habe ich tatsächlich noch von niemandem bekommen und ich fand es so spannend, dass Kevin das genauso empfindet wie ich, obwohl wir jetzt ja jeden Zyklus etwas machen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich schwanger werde, sinkt in unserer Gefühlswelt die Wahrscheinlichkeit. Also, ich habe zu ihm gesagt, okay, ich habe eine Frage, Kevin. Und er war so, ja. Ich so, wir machen nächsten Zyklus, eine künstliche Befruchtung. Hast du in irgendeiner Art das Gefühl, dass wir jetzt voll nah da dran sind, dass ich schwanger werde? Oder gab es schon mal einen Zeitpunkt, wo du näher da dran warst? Und dann haben wir beide festgestellt, dass als wir aufgehört haben zu verhüten, dass wir da viel mehr so dachten, boah, bald bin ich schwanger als jetzt. Also jetzt.
Aber das ist normal. Das ist bei jedem so, der so ein bisschen länger so ist. Ja, safe. Natürlich, du denkst doch, du hörst auf zu verhüten, bist einen Monat später schwanger, weil uns das die ganze Zeit so eingebläut wird. Aber dem ist ja gar nicht so. Das kann sich ja ziehen, 12, 24, 36 Monate, keine Ahnung, wie lange auch noch. Das ist ja voll klar. Es ist, glaube ich, auch eine gewisse Art von Selbstschutz, die damit spielt.
Ja, das kann gut sein, weil ich auch merke, dass meine Gedanken auch sehr viel mit Alternativen beschäftigt sind. Ich habe letztens zu Pflegekindern recherchiert. Dann habe ich überlegt, wo würde ich denn eigentlich gern die nächsten Jahre noch so hinreisen? Also so Sachen, die vielleicht auch ein bisschen anstrengender sind, eine Safari machen oder sowas. Also ich merke, dass also verstehst du, das ist ja auch
Alternativen, ja, verstehe.
Genau, das so und das finde ich so spannend, dass mein Kopf in solche Richtungen wandert, obwohl gerade unsere Wahrscheinlichkeit der Datenlage nach sich massiv erhöht von Monat zu Monat, dass aber mein Kopf immer weiter davon wegwandert, was ich aber tatsächlich gut anfühlt. Also so wie ich mache hier meine Hausaufgaben, ich mache alles, was mir in meiner Macht steht, aber ich denke auch mal über den Weg B nach an dieser Stelle so irgendwie. Das fühlt sich eigentlich ganz gut an und da musste ich lachen, weil ich habe gestern zu Kevin gesagt, wenn wir im nächsten Zyklus eine künstliche Befruchtung haben und ich dann schwanger werde, dann wird es sich trotzdem anfühlen, als wäre ich spontan schwanger geworden. So würde es mich überraschen.
Ja, Mann, das ist krass. Ich verstehe das voll. Ich glaube, das ist der Kopf, der da irgendwie seine eigenen Wege geht. Ja, einfach die eigenen Wege geht. Aus Lernprozess. Man lernt ja einfach, okay, das hat nicht geklappt, das hat auch nicht geklappt, das auch nicht. Und dass man da einfach irgendwie so runterfährt.
Ja.
Werbung.
Also, ich will hier gar keine Werbung mit Angst machen oder sowas. Sowas mag ich ja gar nicht. Aber wenn in Deutschland plötzlich 41,7 Grad gemessen werden, finde ich, dass man einmal kurz darüber nachdenken darf, wie sich unser Klima so verändert. Also ob diese eine Hitzewelle jetzt allein am Klimawandel liegt oder nicht, das sei mal dahingestellt, ne? Aber fest steht, dass solche extremen Temperaturen immer wahrscheinlicher werden.
Und gerade jetzt so im Sommer ist das eigentlich ganz paradox, denn eigentlich ist der Sommer ja die Jahreszeit, in der man sich über Energie am allerwenigsten Gedanken macht. Es ist lange hell, es ist draußen warm, die Heizung bleibt aus, die Ventilatoren und die Klimaanlagen werden jetzt aber plötzlich wichtiger denn je.
Ey, ich bin selbst gerade am Recherchieren, ne, zu einer Klimaanlage, weil es ist bei uns zu Hause so schlecht isoliert und so unerträglich warm, das ist im Homeoffice total belastend.
Ja, und deswegen ist es nämlich nicht abwegig, sondern ziemlich sinnig, im Juli über unseren Partner Polarstern zu sprechen. Polarstern ist nämlich ein Öko-Energieversorger, der sich aktiv für die Energiewende einsetzt und somit auch für den Klimaschutz einsetzt. Und bei Polarstern bekommt ihr immer Ökostrom und Ökogas aus 100% erneuerbaren Energien. Also gar kein Greenwashing, alles zertifiziert.
Und nicht nur das, Leute. Polarstern setzt sich weltweit für den Ausbau erneuerbarer Energien ein. Die haben zahlreiche Projekte in Deutschland alleine, ne? Die bauen Solaranlagen auf Hotels, Parkhäusern und auf Stadien und erzeugen Gas zum Beispiel auch aus Rest- und Abfallstoffen. Und auch das Dach des Olympiastadions in Berlin haben die mit Solaranlagen ausgestattet, sodass Konzerte da jetzt mit Sonnenenergie vom Dach versorgt werden.
So, und für jede Kilowattstunde, die Polarstern-KundInnen verbrauchen, investiert Polarstern in den Ausbau der Solarenergie. Und falls ihr jetzt denkt, ich will das auch mit meinem Strom- und Gasverbrauch unterstützen, dann könnt ihr einfach auf www.polarstern-energie.de gehen und euch einfach mal ausrechnen, was euer monatlicher Abschlag wäre. Der Wechsel ist auch super easy. Ihr macht einfach Postleitzahl, gebt ihr ein, Tarif auswählen und Polarstern kümmert sich dann um den kompletten Rest, auch um die Abmeldung bei eurem Anbieter.
Und mit unserem Code Jack und Sam mit einem Und-Zeichen dazwischen, ich wiederhole nochmal, Jack und Sam gibt sogar 20 Euro Rabatt auf eure nächste Jahresabrechnung. Den Link zu Polarstern und unseren Code findet ihr aber natürlich wie immer in unserem Linktree, den ihr in der Folgenbeschreibung findet. Okay, Sam, das Thema hat viel mehr Platz eingenommen, als ich ursprünglich geplant habe. Hast du einen Fun- oder Abfaktor mitgebracht?
Ich habe einen klitzekleinen, wirklich, wirklich sehr kleinen Abfaktor mitgebracht.
Okay, dann lass uns
Wie sieht's bei dir aus?
Gehen. Ich habe auch einen klitzekleinen Abfaktor mitgebracht.
Du hast vorhin mir privat erzählt, es hat was Haushaltmäßiges. Ja. Hattest. Okay, bei mir geht's in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, das wird gut.
Okay.
Das wird gut.
Dann kommt jetzt
der
Abfaktor.
Ich muss gerade einen Schluck von meinem Vitamin Well Zero Raspberry Getränk nehmen. Moment.
Mhm.
Alter, ist das süß. Ich bin ja ein sehr ein Marketingopfer, was das angeht. Bei diesem Vitaminwasser, da schlage ich gerne mal zu. Obwohl ich jetzt das geschmacklich auch wirklich gar nicht so gut finde, muss ich gerade sagen. Nun ja. Aber ich habe davon gesippt. So, mein Abfaktor ist so klitzeklein, aber der ist sowas von real. Und zwar geht es um Bio-Zitronen.
Okay.
Mhm. Bio-Zitronen an sich kaufe ich gerne, weil wir wissen alle, wie das ist mit den Pestiziden und der Belastung an Zitronenschalen, die man ja auch hin und wieder mal braucht. Oder wenn man sich so eine Zitrone in seine kalte Cola reinmachen will. Aber ich kaufe mir die teuren Bio-Zitronen und ich lege sie ab in die Zitronenschale. Ich habe eine Schale, wo nur Zitronen drin sind. Ich lege die ab. Ich gucke kurz nach rechts. Ich gucke zurück und die sind komplett verschimmelt. Wie kann das sein? Wie können Bio-Zitronen schneller schimmeln als alles andere auf dieser gottverdammten Welt? Das fuckt mich ab. Das ist mein kleiner Abfaktor, weil ich gerne immer frische Zitronen da habe. Ich kann gar nicht so schnell kaufen. Ein Dreiernetz schaffe ich gar nicht zu verarbeiten, weil ich habe das abgelegt. Ich gehe kurz pinkeln und dann sind die verschimmelt, wenn ich wiederkomme.
Okay. Ist halt so. Das finde ich
wirklich
interessant.
Ist dir noch nie passiert?
Das Ding ist, ich vertrage keine Zitronen. Ich müsste jetzt quasi Kevin fragen, weil Kevin trinkt immer Zitronenwasser. Allerdings weiß ich auch nicht, ob er auf Bio oder nicht Bio achtet, weil ich weiß, dass er sich die nur auspresst.
Ja.
Müsste ich ihn auf jeden Fall mal fragen. Ich habe das jetzt kurz mal bei KI eingegeben. Da steht, dass die Schale mehr atmet und dass in der Schale keine Konservierungsstoffe sind.
Ja, das ist mir auch irgendwie klar gewesen, dass das das Natürlichere ist als das, was wir sonst mit diesen Zitronen haben, die dann da irgendwie 14 Tage in der Obstschale mit abchillen. Aber nichtsdestotrotz, es fuckt mich ab. Ich kaufe die dann, keine Ahnung, kosten 5 Euro gefühlt und du willst sie verarbeiten, aber am nächsten Morgen sind die schon wieder vergammelt. Und ich so, hä, die habe ich doch eben erst gekauft. Wie kann das sein? Du musst quasi Zitronen kaufen. Du hast die Cola eingeschenkt, Eiswürfel reingepackt, dann gehst du schnell in den Supermarkt, holst dir eine Zitrone, kommst zurück, legst die in diese Cola rein, weil das ist der einzige Weg, dass sie nicht vergammelt.
Also du würdest du sagen, dass sie so richtig, so die vergammeln, so wie wenn man Himbeeren kauft. Das kannst du ja auch nicht kaufen.
Ja.
Sind ja oft schon im Supermarkt schon verschimmelt.
Genau, vom Kühlregal bis zur Kasse sind die schon verschimmelt. Eine schimmelt immer. Ja, das ist ungefähr auf dem gleichen Level. Ja, finde ich schon.
Also das Internet sagt, dass Bio-Zitronen eigentlich 5 bis 7 Tage bei Zimmertemperatur haltbar sein sollten und im Kühlschrank 2 bis 4 Wochen.
Aber ja, vielleicht kaufe ich die falschen Zitronen.
Ja, wer weiß, man weiß ja auch nicht, ne? Irgendwie, wie lange die da schon im Supermarkt rumliegen. Werden Zitronen viel gekauft? Bestellen die eine zu große Menge? Haben die irgendeinen Transportweg in deinen Supermarkt? Es können ja die Leute mal hier ihre Erfahrungswerte teilen, ob sie dieses Problem auch mit Zitronen haben oder ob du wirklich einen Supermarkt hast, wo das...
Nee, egal, wo ich die kaufe. Egal, wo ich die kaufe. Also es ist Oberthema Bio-Zitronen. Das Einzige, wo ich mich gerade kurz ertappt gefühlt habe, ist, ich habe es noch nie gegoogelt. Ich kühle die nicht. Also ich habe die in einer Obstschale. Und es war natürlich auch sehr warm, aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, dass die schnell vergammeln. Genau, aber ich versuche das gerade jetzt, wo es so warm ist, auch Obst und Gemüse ordnungsgemäß zu lagern. Äpfel gehören in den Kühlschrank, Tomaten nicht, Gurken bei 10 Grad gelagert. Ja, Leute, also da kann man sich eine Liste machen. Ich gucke immer, wie man das am besten lagert, damit es möglichst lange hält. Aber es ist doch schon auch anstrengend.
Weil Tomaten früher hatte ich Obst nicht in den Kühlschrank. Das finde ich ganz spannend. Ich hätte jetzt gedacht, die vergammeln viel schneller außerhalb des Kühlschranks. Hätte ich gedacht.
Nee, die gehören bei Zimmertemperatur ist aktuell, glaube ich, auch ein bisschen zu warm, aber nicht gekühlt auf jeden Fall. Ebenso spannend. Wie Gurken. Gurken bei 10 Grad irgendwie. Kannst du dir aussuchen, wo du in deinem Kühlschrank 10 Grad hast, kein Plan.
Oh, das nervt mich aber. Ich will das nicht draußen stehen haben. Ich will, dass das im Kühlschrank ist und das, dann kommt die Tür zu.
Ja, ich habe auch Bock da drauf. Aber Tomaten habe ich mich schon dran gewöhnt. Sonst packe ich alles eigentlich in den Kühlschrank. Aber auch diese Geschichte mit Äpfeln, die halten sich wirklich länger im Kühlschrank. Das ist wirklich so. Aber ach komm, ich will da jetzt auch keine Wissenschaft draus machen. Deswegen waren die Zitronen bei mir nicht im Kühlschrank, sondern die waren hier einfach mit in der Obstschale da, wo ich immer reingreife täglich.
Ich nehme mir das auf jeden Fall mit den Gurken jetzt mit, weil ich esse wirklich sehr viele Gurken und in letzter Zeit ist es mir häufiger mal passiert, weil ich kaufe wirklich, also wenn ich einkaufen gehe, nehme ich mir 3, 4 Gurken mit für die Woche, ne? Aber da habe ich auch schon
Wenn die Enden so runzelig werden, da bin ich raus.
Genau.
Ich hasse das. Und wenn dann wird die Schale so dick. Irgendwie wird die Schale so massiv.
Ja, deswegen werde ich da jetzt mal, da werde ich mal ausprobieren.
Ich habe einen Gurken-Ick aktuell. Leider. Ich liebe Gurken. Ja, voll. Der Kleine, der isst übelst gerne Gurke und der kann noch nicht so die ganze Gurke essen. Das heißt, dieses Mittelteil, das findet der übelst geil. Und das schneide ich ihm dann raus, dann bleibt halt voll viel Fruchtfleisch übrig. Und es ist halt nicht viel. Also er macht eine ganze Gurke platt am Tag, nur das Innere, das ist halt ja wirklich nicht so viel, aber er findet es halt übelst geil und ist ja auch refreshing und sowas. Und dann habe ich halt den ganzen Scheiß immer übrig und ich kann es nicht mehr sehen. Also ich habe ich habe Blutgruppe Gurke aktuell.
Leider. Ja, okay, das verstehe ich.
Aber ich hoffe, der Fall bin ich
großer Gurkenfan.
Ja, also, Gurken sind schon gut, ja.
Okay, was ist dein Abfaktor?
Ey Sam, ich habe sowas Ekliges gestern gefunden in meinem Haushalt, du glaubst nicht. Also wir kennen doch alle, es hat doch bestimmt jeder in seinem Leben schon mal gegoogelt, meine Wäsche müffelt nach dem Waschen. Ne?
Ja.
Und ich habe das eigentlich immer sehr gut in den Griff bekommen, ne, dass ich zum Beispiel dunkle Wäsche, wenn du bestimmte Deos hast und so, können sich da ja teilweise Bakterien länger drin halten, dass ich das irgendwie einmal im halben Jahr irgendwie mal in Essig einweiche oder so, dass ich die Trommel mal auswische oder oben das Fach da, wo das ganze Zeug reinkommt und so, ne? Mhm. Aber in letzter Zeit ist mir immer wieder aufgefallen, dass manche Wäschen so einen komischen Geruch haben und manche wiederum nicht. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, es liegt an der Wäsche, aber dann, Sam, gestern denke ich mir so, ach komm, ich kann ja auch mal wieder die Waschmaschine sauber machen. Und das erste Mal habe ich, wenn du in die Waschmaschine, also direkt am Eingang ist ja dieses Riesengummi, ne, was so, dieses Dichtungsgummi, was mit der Tür abschließt, habe ich mal so richtig vorgezogen.
Ja. Also, so also ich habe da so einen Schlitz in der Mitte, da kann man so reingucken, da habe ich dann immer so ein Münzfach.
da ist so ein Schlitz und Sam, ich habe da for some reason noch nie drüber nachgedacht, ich habe in diesen Schlitz noch nie reingeguckt.
Was hast du gefunden? Das ist nämlich die Büchse der Pandora, da habe ich schon einige Sachen wieder gefunden.
Da habe ich vor allen Dingen richtig viel Schimmel gefunden.
Oh!
Das Gummi ist schwarz. Es ist einfach schwarz da drin. Und dann bin ich da mit Handschuhen und Lappen reingegangen und mit Anti-Schimmelmittel, was ich so für die Duschfugen habe und sowas. Und habe das dann nochmal bei 90 Grad einmal so mit Vollwaschmittel und whatever. Aber das sieht immer noch richtig kacke aus. Und jetzt, ich habe halt eine super alte Waschmaschine. Ich habe die Secondhand gekauft, ne?
Es wird Zeit für eine neue vielleicht.
Ich will nicht, Sam, du hast keine Ahnung. Diese Waschmaschine steht an einem Ort, wenn ich dir jetzt ein Foto schicken würde,
ich
weißt
weiß,
du, dass
wo
wir
die
Tage gebraucht haben, um die an diese Stelle zu bekommen. Und mit dem Nachbar, mit dem wir die da reingepackt haben, den kann ich aktuell, glaube ich, nicht um Hilfe bitten. Ich glaube, da ist gerade kein guter Vibe. Ich weiß nicht, ich will keine neue Waschmaschine kaufen. Und jetzt ist meine große Frage, kann ich diese komplette Dichtung austauschen? Dieses komplette Gummi, das kann man doch nicht austauschen, oder?
Boah, habe ich auch noch nie gehört. Weiß ich aber auch nicht, bin ich ehrlich.
Oh, ansonsten.
Da hast du jetzt noch nicht KI gefragt, wie man Zitronen lagert, schon aber.
Das ist tatsächlich eine Problematik, die ich direkt vor dieser Aufnahme angegangen bin hier und wo ich noch nicht nachgeguckt habe, weil ich erst gedacht habe, hä, das reinige ich weg. Und dann habe ich eben geguckt vor dieser Aufnahme und habe halt gesehen, scheiße, das sieht immer noch kacke aus.
Oh Mann, ey, ekelhaft.
Und ja, ich werde jetzt einfach
aber
wahrscheinlich
hast du dran geschnuppert?
Ja, es riecht muffig.
Oh fuck. Ich rieche das ja sogar bei anderen im Bus, ne? So drei Menschen vor mir, weiß ich, du hast eine eklige Waschmaschine. Ich rieche das.
Ja, das ist eklig.
Oder ich, der,
ja, so
die Wäsche lag zu lang
nicht.
Drin.
Oder hast du mal was gerochen?
Nee, bei dir habe ich noch nichts gerochen. Aber manchmal riecht man das und am allermeisten rieche ich das, wenn die Wäsche zu lang in der Wäsche lag. Also manche, die ist ja halt fertig und dann lassen manche die 24 Stunden drin chillen. Habe ich früher auch gemacht und so. Aber die hat so einen leichten Muffgeruch. Und wenn du das dann mit hoher Luftfeuchtigkeit auch nochmal anschwitzt, dann reaktiviert sich der Geruch. Und dann müffelt man so richtig.
Ja.
Zum Beispiel,
ja,
wenn du dann zum Sport gehst bei solchen Temperaturen oder so, das riecht nicht geil. Hatte ich auch schon. Ich hatte das jetzt neulich bei meiner Schwester, da habe ich auch gedacht, bah, deine Wäsche stinkt, ich riech das. Und sie so, Mann, ich dachte, ich habe es schon im Griff gekriegt. Ich so, nee, sorry.
Ja, das ist scheiße, wenn man dann schwitzt, dann werden diese Bakterien wieder aktiv, ne? Weil voll oft ist es so, du holst es aus der Maschine und es müffelt und wenn es dann trocken ist, stinkt es plötzlich gar nicht mehr.
Ja, genau.
Aber
und dann reaktivierst du es
mit
Schweiß und so, mit Feuchtigkeit. Das ist es halt.
Ja, und bei dem, was wir jetzt haben, ist es tatsächlich so, wenn du dann anfängst zu schwitzen oder so, fängt das nicht an zu stinken. Aber wenn du es so aus der Waschmaschine holst, denkst du kurz so, es riecht irgendwie ein bisschen muffelig. Also es ist was anderes als dieses dunkle Wäsche stinkt und so Ding, weißt du?
Ich habe eine massiv gute Idee. Pass auf, ich habe meine Waschmaschine vor 2 Jahren, da hatte ich auch ein großes Malheur mit. Da habe ich die online bestellt mit Abhol- und Aufbauservice.
Oh, das ist gut.
dann hast du das Problem outgesourced und dann machst du einfach fettes Trinkgeld dazu.
Ja, das ist gut. Ja, ich schau mal. Ich werde es gleich mit KI mal besprechen, ob ich das zur Not aus... Ich werde jetzt sowieso 2 Tage erstmal das da schrummen wie sonst was, aber KI hat gesagt, wenn das nicht weggeht, dann ist leider der Schimmel schon in das Gummi eingezogen.
Ja, das geht halt immer übelst schnell, ne? Und ich, ich kenne keinen Menschen, der so picky ist bei Schimmel, so wie du.
Ja, ich finde es schon richtig eklig, muss ich sagen. Vor allen Dingen, das ist ja auch nicht gesund, das auf der Haut zu tragen oder das einzuatmen, oder? Das ist doch...
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe gerade das Problem mit den Fugen. Alter, ich bin da am Schrubben wie eine Blöde, aber ich kriege das da gar nicht so richtig raus. Und ich bin ja die Erste, die hier eingezogen ist. Das heißt, alles, was hier verkackt ist, ist auf meinem Mist gewachsen. Und wir haben ein Badezimmer ohne Fenster.
Mhm.
Und das versuche ich halt auch immer irgendwie zu lüften und das ordentlich und trocken zu halten und so. Aber irgendwie kann ich unten, da kann ich nichts machen. Und ich denke mir immer so, geil, wenn hier jemand reinkommt, die denken echt, ich bin so eine Verschimmelte. Und es fühlt sich auch nicht geil an.
Ja, aber ich schrub das, du lebst halt da ja schon viele Jahre, ne? Und wenn du so ein Badezimmer ohne Fenster hast, dann ist das halt auch einfach gängiger Verschleiß.
Ja, ich weiß. Und jetzt ist es halt so, dass wenn ich den Kleinen da drin auch bade, also der hat immer noch so eine separate Wanne, die ich so in diese Duschkabine mit reinstelle, dann ist es alles fein. Aber dann dachte ich so, boah, irgendwann kommt der Punkt, wo man ihn eigentlich so nur reinsetzen würde. Und dann finde ich das aber auch nicht so geil. Das heißt, also falls hier Tricks und Tipps sind, ich arbeite sehr viel mit Zitronensäure wieder. Es wird auch heller, aber so ganz weg ist es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es Schimmel ist. Also es wirkt,
was
es
für eine Farbe nicht. Hat das?
Ja, so grau, würde ich sagen.
Grau, okay.
Ja. Ist nicht geil. Also, ja. Also ich will, dass es sehr clean und sauber und tutti verbene aussieht, aber nun ja.
Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Neubau müsste man haben.
Ja, obwohl da auch da bist du nicht vor geschützt, ne?
Nee, das stimmt. Irgendwann wird alles alt.
Naja, also falls ihr Tipps und Tricks habt zu Waschmaschinengummis, Schimmel in der Dusche oder so, Leute, sagt uns Bescheid, wir freuen uns
ja,
doch.
Und bitte,
wir teilen
Mann.
Die Tipps natürlich auch gerne.
So, liebe Sam, möchtest du, dass wir ein paar edle Zettel aus unserer Community ziehen?
Oh ja.
Freundschaften ab Ü30, wenn sich die Lebenswege auseinanderentwickeln bezüglich Kinder und Haus. Also ich hoffe, dass eure Freunde, also wegen Haus, aber Kind und Haus.
Also Entschuldigung, du hast kein Haus. Wir können leider nicht mehr miteinander befreundet sein, du kleine Miets. Wohnungsmieterin.
Hast du gehört, Franziska hat jetzt ein Haus, mit der will ich gar nichts mehr zu tun haben.
Bah.
Geht ja vielleicht auch so.
Und hat ein E-Auto auch noch. Pfui, weg damit.
Pfui. Ja, ich denke mal.
Das war ein Scherz, ich bin natürlich nicht gegen E-Autos, ne? Also ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden.
Ja, ich weiß da auch aktuell nicht, wie die aktuelle Entwicklung ist. Sind die jetzt besser oder doch nicht?
Boah, also vom Fahrgefühl sind die auf jeden Fall 10.000 Mal besser.
Ja, ich glaube auch. Ich weiß auch nicht, da gibt es ja, alles auch egal. Das ist gar nicht das Thema jetzt gerade. Das Thema jetzt gerade ist Freundschaften Ü30 und ich denke, Haus und Kind steht, glaube ich, für diesen Übergang ins Familiengründenleben, ne? Wenn vielleicht,
ja.
Weil sich, ich glaube, Kinder sind tatsächlich das, was den Unterschied besonders ausmacht, oder? Ich meine, klar, wenn man jetzt Mitte 20 ist, gibt es auch plötzlich diese eine Freundin, die anfängt, Weißwein zu trinken und Blusen trägt, obwohl du selbst vielleicht noch vom letzten Festival ein T-Shirt anhast und Dosenbier trinkst. Diese Entwicklung haben wir auch alle durchgemacht, ne? Dass sich da irgendwie Dinge verändern von Ansichten oder Lebensweisen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn Kinder ins Spiel kommen und Familiengründungen ins Spiel kommen, die größte Veränderung sich einstellt, oder?
Ja, doch, würde ich auch sagen. Also habe ich ja auch gemerkt, habe ich auch irgendwann mal hier platziert im Podcast, dass man einfach merkt, dass man mit einigen Leuten irgendwie mehr zu tun hat als mit anderen dann. Aber ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen. Also ich merke schon, dass sich was verändert hat. Aber ich würde nicht sagen, dass das anhand des Statuses ist, sondern es ist halt einfach, Ja, doch, vielleicht schon, aber es gibt Menschen, die trotzdem mit dir befreundet sind, obwohl sie vielleicht einen anderen Lebensstil haben und anders leben als du selber und trotzdem Interesse an dir haben, aber es gibt Leute, die sagen, ich hätte lieber nur Gleichgesinnte um mich herum und das interessiert mich einfach nicht so. Das fällt mir schwerer, da mit in den Leben daran teilzuhaben, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das kommt immer so drauf an, weil meine sehr engen Freundinnen hier haben auch alle keine Kinder und die sind aber voll into Baby und denken mit und kommen doch oder planen um, dass ich zum Beispiel mit dem Kleinen auch kommen kann. Und das finde ich mega krass wertvoll und ich finde es auch richtig, richtig schön. Und was ich auch besonders cool finde ist, also es macht Spaß und es ist toll, sich mit anderen Müttern auszutauschen. Es ist wirklich so krass, was man da mitnimmt und lernt und der Austausch, den will ich niemals missen, das brauche ich richtig doll, weil ich manchmal halt auch einfach so verzweifelt bin und denke mir so, okay, bei anderen läuft es dann auch nicht so geil oder so. Das tut mir gut, weil, ja. To be honest, Instagram ist da das wirklich nicht gut für mich, das zu konsumieren einfach, was das angeht, weil das alles immer so locker leicht aussieht und ja, ich finde es halt einfach, ich muss sagen, ich finde Mutterschaft oder so, ich finde es nicht locker leicht. Ich habe das auf jeden Fall unterschätzt. Egal, der Austausch mit anderen Müttern ist toll und bereichernd. Auf der anderen Seite finde ich es auch total toll, mit Nicht-Müttern abzuhängen, weil die haben ganz andere Kapazitäten, die sind ausgeschlafen, die haben vielleicht nochmal eine Idee, die haben kein Problem mit XY und irgendwie kann man da nicht so sagen, also für mich jetzt kann ich nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Ganz im Gegenteil, ich finde es voll schön zu sehen, dass sich einige wenige vielleicht ein bisschen, wo es weniger geworden ist, aber dass sich trotzdem gute Freundschaften einfach weiterhin, dass die bestehen geblieben sind. So würde ich schon sagen. Das finde ich schon ganz geil. Aber ich hatte auch dieses Gefühl, also dass man da schon die eine oder andere Person hat, die ja, sich dann weniger gemeldet hat, was irgendwie schmerzhaft war, wo du auch gesehen hast, okay, die macht was mit denen und denen, hat mich aber nicht, mir nicht Bescheid gesagt. Vielleicht, weil sie auch einfach gedacht hat, ach Mensch, das geht eh nicht, weil sie ist ja gerade auch anderweitig beschäftigt mit dem Baby oder so. Aber es gibt auf jeden Fall Potenzial für Konflikte, würde ich sagen.
Ja, durchaus. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass da werden sich einige Geschichten überschneiden, aber ich glaube, das sind auch ganz individuelle Sachen, ne? Also, blödes Beispiel. Ich weiß noch, als ich damals als ich schon länger selbstständig war, aber so viel rumgereist bin, ne? Da habe ich zum Beispiel auch manchmal so Leute in so typischen Orten, du weißt doch, so diese Orte auf der Welt, wo in Thailand und so, wo so voll viele Leute rumhängen, die so digitale Nomaden sind und sowas, weißt du? Die dann plötzlich so sind, oh mein Gott, seit ich frei bin, kann ich gar nichts mehr mit normalen Leuten zu tun haben. Also wenn ich jetzt in Deutschland mit irgendwem spreche, der festangestellt ist, dann denke ich mir so, oh Gott, wie kann man sich so ein Leben nur antun? Ich bin hier, ich hänge hier rum mit Gleichgesinnten, so einen auf den. Weißt du, wie ich meine? So, und ich glaube,
voll pick me ein, kind of.
Ja, und ich glaube, diese Art von Überheblichkeit gibt es auch auf jeden Fall im Bereich Kinder oder Nicht-Kinder haben. Die vielleicht auch so ein bisschen misogyn fast einzuordnen ist, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, da gibt es auch viel Schmerz, vielleicht, keine Ahnung, gibt es auch Freundinnen, die keine Kinder kriegen können oder sich noch nicht bereit dazu fühlen oder vielleicht sogar einen Verlustschmerz haben, ne? Also im Sinne von, oh Gott, meine Freundin wird sich jetzt voll verändern, weil sie wird Mutter und dann ist sie ja nicht mehr meine Freundin, sondern eine Mutter. Also so, dass Sachen im Kopf so überspitzt sind. Ich glaube, da gibt es 1000 Gründe, warum Freundschaften auseinandergehen, die vielleicht, wo es gar nicht unbedingt daran scheitert, dass jetzt vielleicht Routinen nicht mehr zusammenpassen.
100% und ich glaube auch, dass das voll drauf ankommt, wie zum Beispiel die Mutterschaft auch gelebt wird. Und da fängt es eigentlich schon beim Schwangerwerden an. Wie war die Schwangerschaft? Wurde man da begleitet von den Freundschaften? Oder wie hat man andere Leute daran teilhaben lassen? Wie war das mit der Geburt, Wochenbett? Das sind so viele Punkte im Leben, die beeinflussen, die aber auch Freundschaften zeigen, aber auch Mütter formen. Denn es kann sein, dass du eine hochtraumatische Geburt hattest und dann vielleicht ganz doll in deinem Kokon bist und gar nicht unbedingt Leute an dich ranlassen möchtest. Also es ist wirklich so individuell zu betrachten, jedes Einzelne. Ich habe irgendwie mir vor, ich habe irgendwie das Glück, dass ich mein Leben viel so weiterlebe, in Anführungszeichen. Also, dass ich auch mal abends ausgehen kann, mit Freundinnen was essen gehen kann und sowas alles. Das kann nicht jede Frau. Das ist gar nicht so möglich. Und das weiß ich auch. Und dass das immer davon abhängt, was spielt sich im Hintergrund ab, wie geht's dir? Vielleicht hast du ein Kind, was mega krass viel Kapazitäten erfordert und du gar keine Kraft und Lust hast, überhaupt abends noch rauszugehen und sich deswegen vielleicht einfach aus terminlichen Gründen, weil die andere Person irgendwie 9-to-5 oder noch länger arbeitet, dass sich da vielleicht wenige Überschneidungspunkte ergeben oder so. Das ist auf jeden Fall, es gibt super krass viele Stellschrauben. Und ja, das ist halt so einfach mit Müttern, weil wenn ich mich mit Müttern treffe, es ist natürlich vorausgesetzt, es ist das klassische Rollenmodell, die haben vormittags Zeit in der Woche und mittags. Mhm. Und mit denen kannst du dich treffen, austauschen und dann entsteht natürlich Verbindung, weil du, wenn du Leute regelmäßiger siehst, verbindest du dich. Und wenn du Leute versehentlich, wegen der Umstände, irgendwie nur noch einmal in 6 Wochen siehst, dann ist halt weniger davon da.
Also ich glaube auch, Verbindung. Man muss flexibel werden. Ne? Also man im flexibel im Sinne von, ich glaube, es ist gut, wenn eine Freundschaft Flexibilität überlebt. Also wenn zum Beispiel die Verbindung nicht durch Gespräche, sondern primär durch bestimmte Aktivitäten da ist, die zum Beispiel jetzt der frisch gebackenen Mama nicht möglich sind oder gerade keinen Spaß machen oder keine Kraft dafür da ist, dass man das auch irgendwie umformt, ne? Also ja, dann schafft man es halt nicht mehr, jeden Dienstag von morgens bis abends in die Sauna zu gehen, weil ist gerade nicht drin, oder irgendwie gemeinsam auf Partys zu gehen oder sowas, dass man halt guckt, hey, wie kommen wir denn stattdessen zusammen? Können vielleicht samstags abends 2 Stunden telefonieren oder ich komme vorbei und wir
aber
kochen.
Aber du weißt doch,
zusammen,
wie das ist, wenn zwei Kinderlose, Vollberufstätige versuchen, einen Termin zu finden, neben Sport und irgendwelche Vereinstätigkeiten oder weiß der Geier was, einen Termin zu finden, das ist manchmal geplant in 4 Wochen.
Ja, aber gut, das ist auch eine Entscheidung. Wenn ich jetzt höre, Vereinstätigkeit und Sport und sowas, das sind halt Prioritäten,
ja,
die man sich ersetzt. Ne? Und wenn jetzt jemand zu mir sagt, du, ich kann dir erst einen Termin in 4 Wochen anbieten, weil ich habe viele Vereinstätigkeiten und Sport zu tun, dann ist das ja nicht eine meiner besten Freundinnen.
Ja, weiß ich. Das geht schon schnell, habe ich das Gefühl.
Aber dann hätte diese Person ja vorher auch wenig Zeit gehabt. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
so.
Oder tendenziell eher abends oder so. Ja, ich weiß, ich versuch's.
Aber ja, natürlich also, hat man weniger Zeit, wenn man ein Kind hat. Das ist ja ganz klar.
Ja, auf jeden Fall.
Oder würdest du nicht sagen?
Doch, klar. Voll am Arsch, Alter. Also das, da was unterzu. Ich versuche seit 6 Wochen zum Sport zu gehen. Ich meine es komplett ernst. Ich will auch, aber dann liege ich, also dann habe ich vielleicht Zeitfenster von 1 Stunde und denke mir so, boah, jetzt will ich einfach nur liegen und atmen, Junge, ich will einfach nur atmen.
Ja, verstehe ich. Ja.
Einfach nur kurz atmen.
Existieren.
Ja, wirklich. Und dann brauchst du irgendwie Kappas und natürlich so, Freundinnen treffen abends oder besuchen fahren oder sowas. Das hat für mich noch eine höhere Priorität, als zum Sport zu gehen. Was vielleicht bei anderen andersrum ist, aber bei mir ist das so, ich bin eher nochmal social unterwegs, als das kommt dann danach. Ich kann es nicht sagen, für mich ist Prio 1 labern, sich zusammensetzen und irgendwie eine gute Zeit miteinander haben, weil ich dadurch halt super viel Energie wieder auftanke. Das tut mir einfach voll gut. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, was mich dazu total beschäftigt.
Aber es ist raus.
Ja, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich finde, es ist ein spannendes Thema und es ist auf jeden Fall, it's a thing, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Aber warte, was ich noch gern sagen würde und das ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung, es ist ja manchmal auch okay, wenn Sachen auseinandergehen, ne? Nur es gibt vielleicht Verbindungen, wo es schade drum wäre, aber es gibt vielleicht auch, vielleicht ist man in einem Freundeskreis und da sind 7 Leute drin und mit 2 davon lebt man irgendwie das Leben weiter und die anderen 5 irgendwie haben gar keinen Bock auf diesen Lifestyle und man stand sich auch nie so nah irgendwie und dann verläuft das halt auch in Ordnung.
Total. Also ein bisschen Schwund ist immer. Und da trennt sich am Ende die Spreu vom Weizen, weil da würde ich auch sagen, dass auf der anderen Seite ja Freundschaften sich auch festigen können und noch tiefer werden können, weil wenn ich sehe, wie manche Freundinnen zum Beispiel auch mit einer Selbstverständlichkeit mit meinem Sohn umgehen, das ist halt richtig toll und das hätte ich halt im Vorfeld niemals so prophezeit, das hat sich einfach so ergeben, weil ja, das und die haben halt auch keine Kinder. Gut, da fühle ich mich echt, also da bin ich echt mega krass happy mit. Das muss nicht immer so sein, aber manche sind einfach into das. Ja. Und manche halt nicht, die haben da keinen Bock drauf. Und da gibt es irgendwie auch nicht so ein besser oder schlechter, sondern wie gesagt, da trennen sich die Wege an der Stelle einfach.
Ja, ist auch, kann ja auch mal sein, ne? Vor allen Dingen, sagen wir zum Beispiel, wir sind jetzt natürlich in den 30ern, das ist nochmal was anderes, aber es gibt ja zum Beispiel auch in den 20ern einfach Frauen, die ein Kind kriegen und da kann der Kontrast ja nochmal größer sein. Vielleicht ist die eine im Studium, ist mitten in einer Partyzeit und die andere kriegt jetzt ein Kind und wird eine Person, die abends um 21 Uhr, 22 Uhr ins Bett geht am Wochenende und dass dann vielleicht manchmal so Lebenskonzepte nicht mehr so ganz zusammenpassen. Ich glaube, da muss dann schon die Verbindung, wirklich so die Liebe, ja wirklich die Liebe da sein, dafür, dass man da dann einen Weg findet. Ansonsten trennt sich das. Oder man findet sich später wieder.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein Reel gesehen, vorgestern war das, glaube ich, und das war eine Mama, die hat quasi erzählt, dass sie eigentlich an dem Abend verabredet gewesen wäre, nach mehreren Wochen des Nichtsehens mit Freunden. Und jetzt hat sie aber die Kinder ins Bett gebracht und sie sagt, ich bin so im Eimer, es tut mir leid, aber ich kann nicht. Ich werde mich jetzt nicht fertig machen, um dem nachzugehen. Ich habe einfach keine Kraft.
Ja.
Und ich habe diese Leute sehr lieb und sehr gern, aber ich kann einfach nicht. Und das ist halt auch ein valider Punkt, den man berücksichtigen muss. Und manchmal sind halt auch einfach gar keine Kapazitäten da. Und das hat gar nichts mit der aktiven Entscheidung dagegen zu tun, sondern das ist einfach, weil die Kapazitäten einfach nicht da sind.
Ja, da sagst du was Wahres. Ich habe für sowas halt voll viel Verständnis, weil ich eine Krankheitsphase hatte, wo ich so wenig Energie hatte und ich habe ständig hatten Leute das Gefühl, dass sie bei mir eine mindere Priorität haben.
Mhm.
Oder dass ich einfach ständig spontan absage, weil ich keinen Bock habe. Aber ich hatte literally keine Kraft und habe bis zur letzten Sekunde geguckt, ob ich die Kappas habe. Aber es wäre einfach ein Hinquälen gewesen, damit andere Leute nicht traurig sind, weißt du?
Siehst und das soll man ja auch nicht.
Nein, das
ist halt fair, das so klar zu kommunizieren. Und ich glaube, an der Stelle ist häufig der Punkt, wo es zu Missverständnis kommt, weil das können vielleicht Leute nicht nachvollziehen, dann die keine Kinder haben. Und ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, 2, 3 oder 4 Kinder zu haben und das zu wuppen und dann auch noch abends irgendwie auszugehen und mit Freunden sich zum Essen zu treffen oder so. Das ist ja nochmal eine ganz andere organisatorische Frage, auch die da ist und auch Kapazitäten. Aber ja, es ist auf jeden Fall schön und gut, da irgendwie offen miteinander zu reden und irgendwie die Erwartungshaltung auch ein bisschen zurückzuschrauben. Ich kenne Leute, die haben ein Kind gekriegt, die waren ein Jahr in ihrer Bubble. Die waren so krass in ihrer Bubble, die hast du nicht gesehen und nicht gehört. Und selbst ich kenne den Schmerz, Freundinnen und sogar meine Schwester, nicht verloren zu haben, aber es ist halt voll der Kontrast. Wenn jemand schwanger ist und gerade in den letzten Wochen ist die Schwangere ja häufig dann zu Hause und hat viel Zeit und telefoniert unheimlich viel mit dir oder lässt dich voll an ihrem Leben teilhaben. Das hatte ich 2-mal. Und dann kommt dieses Kind und auf einmal gibt es gar keinen Kontakt mehr.
Ja.
Du bist weg, weil es ist einfach, also das hat nichts mit dir zu tun, du hast halt einfach keine Zeit oder die hatten keine Zeit. Aber für mich war das kurz so, oh mein Gott, es ist alles anders. Ich vermisse dieses regelmäßige sich austauschen, aber es ist, die Lebensrealität verändert sich. Es hat 3 Jahre gedauert oder so, bis man dann wieder so regelmäßig mal miteinander quatscht. Aber das sind halt einfach Faktoren, die damit einen.
Vielleicht muss man da einfach eine Erwartungshaltung ändern. So wie wenn man weiß, jemand macht gerade sein Abi oder jemand macht gerade seinen Bachelor im Ende, dann weiß man zum Beispiel auch, die nächsten 3 Monate werde ich von dieser Person gar nichts hören. Dass man auch weiß, wenn jemand ein Kind kriegt, dann werde ich erstmal die ersten 3 Monate wahrscheinlich gar nichts hören. Dann werde ich vielleicht mal mit jemandem sprechen in den darauf folgenden 3 Monaten. Und ab dann muss man einfach schauen und vielleicht auch fragen, wie würde es denn für dich am einfachsten sein, wenn wir uns sehen? Ich glaube, die Frage ist auch gar nicht schlecht, ne? So.
Ja. Doch, das ist voll nett. Oder was ich auch süß finde, ist, wenn jemand fragt, hast du Lust, dich zu treffen, gerne mit oder ohne Kind? Ich richte mich da nach dir, sodass die Optionen offen sind. Und das ist eigentlich ganz schön, finde ich. Und jetzt gerade finde ich es sowieso ganz geil, weil wenn die so ein bisschen älter werden, kann man halt sich immer auf dem Spielplatz treffen. Man kann sich einen Coffee to go nehmen, auf dem Spielplatz chillen, Kind ist beschäftigt, man kann da trotzdem quatschen.
Ja.
Das ist ehrlich gesagt ziemlich cool.
Ja.
Ja.
Sam, dann habe ich zum Abschluss noch eine ganz andere Frage für dich.
Ja.
Und zwar möchte jemand wissen, entweder warme, sprudelige Cola oder schale, abgestandene, eiskalte Cola.
Boah, das finde ich eine ganz schwere Frage.
Die finde ich sehr schwer.
Bauchgefühl? Die warme, sprudelige.
Boah, das ist jetzt gerade richtig schwierig. Wisst ihr, ich sitze jetzt gerade im Dachgeschoss vor einer Studiolampe. Mir läuft der Schweiß den Rücken runter. Mich jetzt für ein warmes Getränk in dieser Situation zu entscheiden, ist extrem schwer. Es ist, als würdest du mir jetzt einen Tee anbieten. Ne?
Ich verstehe, ja.
Aber abgestandene Cola ist auch richtig wack.
Minus. Bah.
Ja, aber ganz ehrlich, ich stehe so auf kalte Getränke. Ich nehme die abgestandene eiskalte Cola.
Oh, finde ich wirklich total spannend.
Nein, oder doch nicht? Obwohl, manchmal mache ich es auch, wenn ich so eine Flasche im Kühlschrank habe und dann merke, die ist voll abgestanden, dass ich dann tatsächlich eine neue nehme, die nicht gekühlt ist und denke, das andere trinkt ja wer anders. Das passiert auch. Ja. Kommt so ein bisschen wie kalt oder warm ist, to be honest.
Ja, das stimmt. Aber nee, ich finde spritzig immer geiler. Spritzig finde ich geiler als kalt, glaube ich.
Boah, ich finde kalt schon richtig wichtig.
Boah, nee, ich liebe auch einfach so Zimmertemperatur Wasser, wenn das ganz doll sprudelt.
Boah, das finde ich so geil.
Boah,
oh
aber
Gott,
bei Wasser ist was anderes. Ja, Wasser ist ein bisschen anders, das stimmt. Aber ich muss gerade daran denken, weil bei meiner Mutter zu Hause, die kühlen so Spaßgetränke nicht. Keine Ahnung, die stehen da immer neben dem Kühlschrank. Ich weiß nicht warum, ich habe das noch nie hinterfragt. Aber es ist mir aufgefallen. Ich habe mich dem einfach unterlegen. Ich habe das einfach so getrunken, habe festgestellt, ist nicht schlimm. Ich komme damit gut klar.
Ich glaube, bei meiner Schwiegerfamilie werden die auch nicht kalt gestellt.
Warum? Warum ist man so gemein zu sich selber? Ist halt für mich die Frage eigentlich.
Ja, wieso?
Weil das macht schon nicht das Beste für sich.
Ja, wirklich. Da kann man doch wirklich mal nett zu sich sein. Ich meine, okay, wenn man keine Lust hat, sich um Eiswürfel zu kümmern, ist die andere Sache. Aber come on, Kühlschrank haben wir alle.
Ja, wirklich.
Ist nicht teurer, wenn da eine Flasche mehr drin steht.
Ich habe neulich was Kühlschrankiges gemacht, auch ein bisschen was Specialiges. Und zwar habe ich mir, keine Ahnung, vor Ewigkeiten so kleine Thermometer für einen Raum gekauft, so kleine digitale, die habe ich dann in den Raum in jeden Raum gestellt. Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit und wie viel Temperatur gibt es da drin, ne?
Mhm.
Und dann habe ich jetzt, als es so krass heiß war, vor 3 Wochen oder so, habe ich das mal in den Kühlschrank gepackt und dachte mir so, wie kalt ist eigentlich unser Kühlschrank? Und sehe, dass unser Kühlschrank nur auf 8 Grad runterkühlt, obwohl es viel kühler eingestellt ist, auf 4 Grad, glaube ich. Und ich habe voll viele Lebensmittel, da steht drauf, bei 4 Grad gekühlt werden, muss das werden. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, also irgendwie kriege ich den noch nicht kälter, der ist schon sehr alt, unser Kühlschrank. Ist das jetzt so, dass die viel schneller verderben? Also wie verändert das Mindesthaltbarkeitsdatum in der Theorie? Weißt du, wie ich meine?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe so eine Digitalanzeige oben, wo ich das einstellen kann. Ich weiß aber nicht, ob das dann auch, doch ich glaube, das zeigt tatsächlich an, wie warm oder kalt
es
da drin ist. Weil ich sag dir auch warum. Ich habe das letztens abgetaut, das Eisfach. Ne?
Ja.
Und dann ging der Alarm los vom Eisfach, weil ein Alarm losgeht, sobald das zu warm wird. Also wird es wahrscheinlich das anzeigen, was es so kalt wie es sein soll.
Also ich gucke ja gerne Verbrauchersendungen im Fernsehen.
Das passt irgendwie.
Finde ich gut, dass du das sagst. Und da haben die nämlich einfach random bei Leuten geklingelt und haben das auch mal geguckt, wie warm ist es in deren Kühlschränken. Und insbesondere, wenn die Fleischwaren oder Fisch oder sowas aufbewahren, dann beeinflusst das natürlich mächtig die Kühlkette. Und da haben die festgestellt, dass keiner der Kühlschränke so kühlt, wie es eigentlich sollte. Und dann war für mich klar, okay, das muss ich auch austesten. Ich glaube, das war Marktcheck oder irgendwie sowas im Öffentlich-Rechtlichen gibt sowas. Finde ich ja super.
Sowas. Das ist wirklich spannend. Ja, ich habe meinen Kühlschrank letztens viel kälter gestellt, weil hier wird es mega warm in der Wohnung, aber die Küche ist am allerwärmsten. Und dann habe ich ein bisschen übertrieben, Sam, als ich das nächste Mal den Kühlschrank aufgemacht habe, da war mein Gemüse war hinten an der Wand festgefroren.
Oh, das hatte ich auch schon mit Salat. Eisbergsalat kannst du gar nicht mehr essen.
Das
dann.
Ist so eklig. Gar dann. Nicht. Und da muss man aufpassen, weil wenn dann so Reste da dran bleiben, dann verstopft voll schnell so die Ausgänge vom Kühlschrank. Kennst du das?
Ja, da unten dieses kleine Loch. Da, wenn du da reinpokelst mit einem Q-Tip.
Und dann
das
hast
stinkt.
Du plötzlich unten hast du da so eine Suppe in deinem Kühlschrank rumliegen.
Ich muss mir einen neuen Kühlschrank jetzt kaufen, auf jeden Fall demnächst. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt mache im Sommer. Ist es im Sommer so wie bei Ventilatoren und Klimaanlagen, dass man das vielleicht besser im Herbst kauft oder so? Aber
das
ich brauche durchaus einen neuen Kühlschrank. Ich habe keine einzige Schublade mehr am Gefrierfach unten.
Oh,
alles
scheiße.
Abgebrochen.
Ja. Sam, was ich übrigens auch finde, ich könnte mir bei dir auch vorstellen, dass du gerne Hot oder Schrott guckst.
Kenne ich nicht.
Kennst du nicht? Das
nee.
Ist, ich glaube, es ist ein RTL-Format tatsächlich. Und da sind immer, weißt du, wer daherkommt? Matthias Mangiapane und sein Mann. Ich weiß gerade nicht, wer heißt. Hugo? Nee.
Kenne ich nicht. Wer ist das?
Matthias Mangiapane, der ist in meinem Trash-TV gewesen. Der ist so ganz doll Solarium gebräunt, hat schwarze Haare und ist immer so ein bisschen zickig.
Ach, war der beim Dschungelcamp letztes Mal?
Ja,
oder
ja,
der Mann?
Genau. Da kommt er her. Aber da sind so eigentlich, es sind immer so dieselben Familien, ne? Also
ja.
Da ist ein Rentnerpärchen, dann eine andere Familie mit mehreren Kindern, dann so ein Pärchen, das alleine lebt und so weiter. Und die kriegen immer Produkte zugeschickt.
Mhm.
Also so random Produkte. Da ist alles Mögliche dabei von irgendwelchen, keine Ahnung, Pools für den Garten, die du aufstellst, bis hin zu Knoblauchschälern, alles Mögliche.
Boah, das ist mein Traum. Das ist
mein
Traum.
Und dann testen die das und werden halt dabei gefilmt, wie die diese Sachen testen und dann bewerten die das, ob das hot ist oder Schrott ist.
Das ist ja großartig. Das würde ich ja so gerne machen, wirklich. Ja, das wäre genau mein Traumjob.
Also das kann ich wirklich jedem, der so leichtes Fernsehen, so sonntagsnachmittags sich so fragt, was mache ich jetzt an, kann ich das nur empfehlen, das zu streamen, das kann man so gut weggucken.
Ja, bei mir ist es Marktcheck und ich finde auch, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich glaube Lege kocht.
Ja.
Lege kocht, warte, ich muss ganz kurz nachgucken. Lege kocht nach, genau, das ist ein Sebastian Lege, der kocht immer Fertigprodukte nach und der checkt immer, was da drin ist und baut das nach. Also keine Ahnung, du nimmst
das
TK Chicken Crossies und er macht das dann halt nach und zeigt dann halt, wie viel weißes Pulver da drin ist und sowas alles. Und dann sagt er halt immer, ja Leute, also ist halt Quatsch, was ihr da kauft. Will ich euch jetzt hier auf wissenschaftlicher Ebene nochmal vor die Nase halten. Es ist sehr unterhaltsam. Ich gucke das unfassbar gerne. Das
klingt richtig cool. Oh, das ist richtig gut. Ja, so Produkte, die man vielleicht auch gar nicht hinterfragt, ne?
Oh ja, einfach so zum Beispiel auch so Eis, wo du denkst so, oh, was heißt denn eigentlich hier Cremissimo? Ah, besonders cremig. Komm, lass uns das mal unter die Lupe nehmen. Und dann so, sie verkaufen einfach 200 Milliliter mehr Luft oder so, kein Plan. Also
ja,
ist schon,
verstehe.
Ich mag das schon. Wenn ich so ein gar nicht weiß, was ich gucken will, das habe ich in der Schwangerschaft super viel geguckt, dann habe ich mir das angeguckt. Und irgendwie verändert das was mit mir, so zum Positiven hin, dass ich denke, so, nee, diese hochverarbeiteten Lebensmittel brauche ich jetzt nicht diese Woche mehr. Erst nächste Woche wieder.
Da gucke ich mal rein, das klingt gut.
Ja.
Schön.
Jaco, das war hier eine feuchtfröhliche, bunte Mischung.
Und das war wunderbar, auf jeden Fall. Wo ist denn hier mein, nein, das finde ich nicht. Ich muss doch hier immer unsere Zettel abstreichen. Ach hier, die Cola, die muss ich durchstreichen. Ja, das war sehr schön.
Nächste Woche gibt es dann ein Update zu, nee, Kinderwunsch ist noch nicht, gibt es noch keine große Update
nächste
Woche, ne?
Nächste Woche gibt es noch kein Update. da gucken wir mal, was unser Leben bereit gehalten hat.
Oh ja. Wuhu. Liebe Jaco, ich freue mich auf nächste Woche und verabschiede mich für heute.
Warte, halt, stopp.
Nein,
Sam, eine Sache muss ich jetzt noch anmerken, weil wir das immer wieder vergessen. Leute, wenn ihr auch Zettel ziehen wollt zu Hause, wir verlinken uns unser Wahrhaftig-Zwei-Karten-Spiel unten in der Folgenbeschreibung. Das ist auch nochmal neu reduziert. Da könnt ihr zu Hause auch mit Freunden, Familie und so weiter zu verschiedenen Kategorien Zettel ziehen. Das macht unfassbar Spaß. So, Werbung Ende.
Das macht richtig viel Spaß.
Okay, alles klar.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.